Zugeschaltet ist uns jetzt Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen.
So, die Muttis dürfen sich freuen, wir fangen jetzt an. Beziehungsweise hallo an alle an den Endgeräten zur Schöte-Show mit Professor Pietras. Und ja, ich erzähle jetzt endlich mal von der Arbeit. Wurde ich ja oft genug danach gefragt, also weil ich arbeite mit ADHS und auch mit Autistenkindern, beziehungsweise habe damit gearbeitet, habe die Erzieherausbildung, das Fachabitur für Sozialwesen, habe Sozialarbeit studiert und auch verschiedene Weiterbildungen dazu. Ich habe jetzt gerade wieder ein langes Wochenende hinter mir, versuche mich aber jetzt hier bei dieser Serie so weit zu disziplinieren, dass es einmal die Woche ist. Also wie nennen wir die Reihe jetzt? Wort zum Sonntag, ADHS, Wort zum Sonntag. Ja, ich weiß, der erste Teil kommt an einem Montag raus, aber genauso wie bei dem letzten Beitrag fasse ich das dann alles wieder zusammen, stelle das dann auf den YouTube und dann irgendwann auch auf das Spotify, also auch bei dieser Reihe einfach kommentieren, fragen, dann kann ich darauf in den folgenden Teilen auch eingehen. Die Struktur der Reihe wird ungefähr so sein, also wir machen hier jetzt erstmal eine kleine gesellschaftliche Bestandsaufnahme, ne? So, denn es wird ja immer wieder festgestellt, huch, wir haben ja so ein kleines Problem mit der Erziehung und ja, es bricht ja ein bisschen häufiger durch dieses ganze ADHS und dieses Autismus, ne, das gab es schon früher, das ist schon erwiesen früher, aber es bricht ja aktuell häufiger durch. Ne. Gleichzeitig haben wir auch immer diese Eltern, ne, so diese U-Boot-Eltern, Rasenmäher-Eltern oder Helikopter-Eltern. Wo kommt denn das alles her? Danach machen wir dann mal eine kleine Klarstellung bei diesen ganzen Symptomen, ne? ADHS und sonst sowas, das wäre dann der zweite Teil. Und dann zu guter Letzt gehen wir einfach auch mal in die Praxis. Wie kann ich denn das Ganze strukturieren? Das ganze Historische, das mache ich bei der ganzen Sache eher nebenbei. Der erste Aufhänger zu dieser Reihe und zu den ganzen Fragen, weil ich mich bei diesem Thema dann auch aus der Deckung gewagt habe, ist die Tatsache, dass ein gewisser Michael Winterhoff aus Bonn, der Autor dieser ganzen Reihe, warum unsere Kinder Tyrannen werden, haufenweise das Medikament an unter anderem Kindergartenkinder, Pipamperon, verschrieben hat mit der Diagnose frühkindlicher Narzissmus. Die Diagnose frühkindlicher Narzissmus gibt es im ICD-10 übrigens nicht. Gleichzeitig das Medikament Pipamperon ist ein Schlafmittel und sollte nur kurzzeitig für ein paar Tage irgendwie genommen werden und nicht dauerhaft und erst recht nicht von Kindergartenkindern, wo die Hirnchemie und diese ganzen neurologischen Vorgänge im Wachstum noch am Start sind. Gleichzeitig soll er da bei den Untersuchungen an den Kindern dann noch irgendwie den Jungen die Hose runtergezogen haben und dann irgendwie da an, wie nennen wir das jetzt hier im Internet, den Kronjuwelen dann noch irgendwie ein bisschen nachgetastet haben, ohne irgendeinen erkennbaren Zweck. Und hier auch gerne der Hinweis, dass Winterhoff von Anfang an kritisiert wurde für seine Ansätze. Es hat halt nur keiner gehört. Es haben alle seine Bücher gekauft, genauso wie alle die Bücher von Sarrazin gekauft haben. Und genauso wie bei Sarrazin haben wir hier eine sachlich und fachlich schlampige Arbeit. Das reicht aber nicht aus. Kann man die Schlagzeile hier gut lesen? Also Verurteilung wäre wahrscheinlich gewesen. Staatsanwaltschaft lässt Kardinal Wölki doch gehen. Also das reicht nicht aus mit dem Winterhoff, denn Winterhoff ist einer von 7 Skandalen rund um Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung und Kindesmissbrauch innerhalb der letzten 15 Jahre. Ich fasse zusammen. Den Urknall macht das Canisius-Kolleg 2010 hier in Berlin. Das löst einen Dominoeffekt aus, der bis heute nachwirkt und der verdammt weite Auswirkungen hat und auch noch haben wird. Dann haben wir die Odenwaldschule rund um Gerold Becker. Diese Vorgänge rund um Gerold Becker an der Odenwaldschule sind zu dem Zeitpunkt eigentlich schon bekannt, aber hier bekommen sie endlich Gewicht. Dann haben wir das Kentler-Experiment von dem guten Herrn Kentler aus Köln, studiert in Göttingen, der sich aber in West-Berlin, Achtung, das ist wichtig, West-Berlin niederlässt um dann sein Kendler-Experiment in ganz Deutschland auch zu verteilen. Dann haben wir die Verschickungskinder, auch eine interessante Sache, dazu komme ich später nochmal. Dann haben wir ganz klar den grünen Skandal rund um die Pädophilen, die versuchen sich bei den Grünen politisch zu organisieren in den 80er Jahren. Dann, wie gesagt, Winterhoff und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, auch die Pfadfinder sind betroffen, wo es von 1976 bis 2006 knappe 100 Fälle gab. Ich breche das jetzt einfach nochmal statistisch runter. Das ist ein großer Pädophilie- oder Kindesmissbrauchsskandal alle zwei Jahre. Nehme ich jetzt die Pfadfinder als Anschauungsbeispiel, dann waren das bei den Pfadfindern ein Fall alle drei Monate. Und vor diesem Hintergrund stellen wir einfach nochmal die drei Fragen. Ja Mensch, wo kommt denn diese Erziehungsunsicherheit her? Wo kommen denn die Helikopter- und U-Booteltern her? Und warum wählt der Osten eigentlich blau? Egal, ob die Politiker mit ihren Doktortiteln oder die kulturelle Szene da mit ihrem Menschen für Xaver Nedo, wo sie irgendwelche kruden Aussagen verteidigen, oder Israel-Kritiker oder halt die pädagogischen Instanzen und Leitfiguren. Die haben sich alle in den letzten 15 Jahren selber montiert und wenn du denen sagst, halt, das ist falsch, dann schießen sie sich nochmal ins Bein, weil das sieht so lustig aus. Diese ganzen Vorgänge und Aufdeckung und Netzwerke haben ganz klar hammerharte Auswirkungen und werden auch noch Auswirkungen haben. So, als Beispiel haben wir hier gerade den Fall in einer Schule in Berlin-Moabit. Da hat sich ein Lehrer als schwul geoutet vor seinen Kindern an einer Grundschule und wurde deswegen von den Kindern angemacht. So, ich als piefiger Preuße, als spröder Preuße, habe jetzt hier die Frage, was erzählt er den Kindern irgendwas Privates? Das ist eigentlich eine Grundregel im pädagogischen Bereich. Die Kinder hat da nichts anzugehen, mit wem du da irgendwie was zu Hause machst. Ganz einfach, das ist purer Selbstschutz. Aber nein, er stellt sich vor die Grundschulklasse und erzählt ihnen was Privates. Und hier haben wir einfach nochmal eine andere Ebene. Denn diese Kinder sind anscheinend unglaublich gut belesen und auch unglaublich gut informiert. Denn 2019, 2021 hat die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch ihre Vorstudie veröffentlicht und da steht ganz klar drin, dass West-Berlin, ja, was ist da los bei euch im Westen? Also, dass West-Berlin ein Zentrum der pädosexuellen Netzwerke in der BRD in Westdeutschland war. Und bei dieser ganzen Diskussion hat dann auch ganz klar hammerhart erwähnt zu werden, dass sich die westdeutsche Schwulenbewegung hier bei diesem Thema nicht klar abgegrenzt hat. Vielmehr hat sie mitgemacht. Wir in der ehemaligen DDR sind da raus, denn wir hatten ja nichts, also auch keine organisierte Schwulenbewegung. Das wäre zu politisch gewesen für Frau Honecker und Herrn Mielke. Wie dem auch sei, der krasse Gegensatz bei dieser ganzen Thematik ist die westdeutsche Lesbenbewegung, die sich bei diesem Thema immer hammerhart und klar abgegrenzt hat. Halte von Alice Schwarzer, was du willst, aber hier wurde sauber gearbeitet, hier wurde immer gesagt, das ist falsch, das passt nicht, das lässt sich nicht rechtfertigen. Sich vor diesem Hintergrund vor eine West-Berliner Grundschulklasse in Moabit hinzustellen und zu sagen, ich bin übrigens schwul, liebe Kinder, hallo, ist debil. Und alle Diskussionen, die wir bei diesem Themenspektrum jetzt haben und noch haben werden, sind ganz einfach eine Folge von diesen ganzen Skandalen, die wir in den letzten 15 Jahren haben. Und ich gehe auch davon aus, da kommt noch was.
Einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, der sich besonders auch mit der Entwicklung von Kindern befasst.
Wir gehen dann jetzt ans Eingemachte, denn es stellt sich auch erst recht aus ostdeutscher Perspektive, ne, warum wählt denn der Osten blau? Da stellt sich auch einfach so ein bisschen die Frage mit Hinblick auf die sieben großen Skandale innerhalb der letzten 15 Jahre in Bezug auf Kindesmissbrauch, Kindeswohlgefährdung, was ist da los, Westdeutschland? Ich dachte, wir sind hier die sozial-emotional verkrüppelten Menschen aufgrund unserer Sozialisation. Und jetzt grenze ich das mal sauber ein, was ist da los, Nordrhein-Westfalen? Und jetzt grenzen wir das alles wirklich sauber ein, was ist da los, Ruhrgebiet? Also es ist das Erzbistum Köln, was nicht aus den Schlagzeilen rauskommt. Der Kanzler kommt aus Köln. Winterhoff kommt aus Bonn. Diese ganze politische Vernetzung der pädophilen Szene fand in Nordrhein-Westfalen statt. Da sitzen auch immer noch irgendwelche kruden Vereine. Ja, West-Berlin war das Versuchslabor hier, aber die politische Vernetzung findet in Nordrhein-Westfalen statt. Gleichzeitig so die dümmsten pädagogischen Ideen, die es irgendwie geben kann, wie zum Beispiel das Schreiben nach Gehör, werden von einer Sandra Scheres aus Düsseldorf nach Berlin importiert. Was ist da los? Also wir haben hier in Ostdeutschland ganz klar auch Einzelfälle in diesem Bereich. Einzelfälle, aber keine 7 großen Netzwerke, die vielleicht noch irgendwie verstrickt sind mit irgendwelchen anderen Netzwerken. Und ganz klar aus ostdeutscher Perspektive, also so den Niedersachsen, Großraum Niedersachsen inklusive Bremen und Hamburg, würde ich nicht ans Geld lassen und den Nordrhein-Westfalen würde ich nicht ans Kind lassen. So, woran liegt das jetzt? Jetzt kommen wir zum historischen Abriss, meine Damen und Herren. Und wir arbeiten uns rückwärts durch die Geschichte durch und fangen damit an. Erich Honecker hat übrigens die Freie Deutsche Jugend, also die Jugendorganisation der DDR, mitbegründet. Und die Margot Honecker hat angefangen als Leitung, als Bundesleitung der Jungpioniere und war Bildungsministerin der DDR. Furz da quer und du hast Probleme, von denen du nie geträumt hast. Und die Margot hat noch ganz so gerne mit einem anderen Erich zusammengearbeitet, nämlich mit dem Erich Mielke. Und Beschwerden beim Bildungsministerium wurden dann einfach weitergeleitet an den Inlandsgeheimdienst. Und wenn du Pech hattest, dann wurdest du zur Zwangsadoption freigegeben oder landest in einem Jugendwerkhof. Ich sage hier ganz klar, ich kenne keine Geschichten persönlich vom Jugendwerkhof oder von irgendwelchen Zwangsadoptionen. Ich kenne sehr wohl Geschichten, dass Schulschwänzer von freundlichen, netten Herren in Anzügen dann einfach mal auch zu Hause aufgesucht werden. Also die Hassfiguren in der DDR waren Margot Honecker und Erich Mielke. Und bei den Honeckers war das 1990 auch ganz kurz vor rumänischen Verhältnissen. Stichwort Ceausescu, also die wären da beinahe die Treppe runtergefallen. Und in diese ganze Sache spielt noch etwas anderes hinein, was der Wessi nicht versteht oder nicht verstehen will. Denn wir hier in der ehemaligen DDR im Osten sind alle miteinander irgendwie versippt, verschwagert, verwandt und was weiß ich nicht alles. Es kann sein, dass ich per Zufall eine ehemalige Nachbarin in Sachsen-Anhalt treffe. Und wenn du krude drauf bist, dann weiß ich das vom Gartennachbarn meines Opas, der mit deinem Onkel zusammen gedient hat. Und wenn du dir irgendein krummes Ding mit meinem Kind erlaubst, dann gibt es ein Gespräch. Also nicht nur der hochbeschworene soziale Zusammenhalt in der ehemaligen DDR, also im Osten, war und ist größer. Die soziale Kontrolle damit einhergehend auch. Und das greift auch alles in diesen thematischen Seitenstrang mit rein, dass die westdeutsche Schwulenszene sich von Kendler, Becker und so weiter und so fort nicht abgegrenzt hat. Also so, die waren bei dieser politischen Vernetzung in Nordrhein-Westfalen mit dabei. Die ostdeutsche Schwulenszene gab es nicht, die war eher informell, auch aufgrund der Kontrolettis Margot Honecker und Erich Mielke. Deswegen kann hier in der ehemaligen DDR im Osten auch ein FKK-Schwulensträndchen neben dem Familien-FKK liegen, weil so, also erstmal, was du da drüben auf deiner Seite des Zauns machst, interessiert mich nicht und hat mich nicht zu interessieren, solange es mich nicht betrifft. Gleichzeitig komm auf krude Ideen. Furz einmal quer und du hast komplett andere Probleme. Warum reite ich jetzt darauf so rum? Naja, das Ganze, diese ganzen Vorgänge haben auch bestimmte subtile Folgen. unter anderem der LSVD, also Lesben- und Schwulenverband Deutschland und die ganzen anderen Buchstaben, der wurde übrigens in Leipzig gegründet. Der ist eine Vereinigung zwischen den ostdeutschen Schwulen, die sich dann 1990 gegründet haben, und dann halt auch dem Lesbenverband. Und das ist auch immer sehr interessant, dann so diese ganzen Begriffe irgendwie zu lesen, was weiß ich, Flinter, Queer, Inter, LGBTQ+, und keine Ahnung was. Also du kannst hier auch ganz klar die Theorie aufstellen, dass sich die westdeutsche Schwulenszene an jeden anderen Rockzipfel ranhängt, um da bestimmte Dinge vergessen zu machen, denn diese ganzen Vorgänge, diese ganzen politischen Vernetzungen da in Nordrhein-Westfalen mit was weiß ich für politischen Papieren von der Indianerkommune oder der Indianer-WG, wie auch immer, das war schon in den 80er Jahren in Westdeutschland Thema, aber dann kommt ganz klar die Wende, dann war Deutschland mit was anderem beschäftigt und auch in West-Berlin macht diese ganze Entwicklung dann mit der Wende 1990 einen Bruch. Und auch der FKK ist hier einfach nochmal ein schönes unterstreichendes Beispiel zu dieser ganzen Thematik, denn eigentlich gründet sich das Anfang des 20. Jahrhunderts in Essen, also im Ruhrgebiet und in Hannover. Es setzt sich aber in Ostdeutschland fest. Warum setzt es sich denn in Ostdeutschland fest? Naja, wir haben auch ein grundlegend anderes Körperbild und ein grundlegend anderes Verständnis, was das ganze Stöckchenspielen und Tatschi-Watschi angeht. So, erst einmal, entweder ist es dein Fall oder ist es nicht dein Fall. Mein Fall ist es eher nicht, aber ich gaffe auch nicht. Ich rümpfe darüber auch nicht die Nase. Und ich texte die Leute diesbezüglich auch nicht zu. Haben das alle dahergelaufenen Wessis, die hier gerade in Berlin gerne die Nase rümpfen, gaffen oder die Leute zutexten, das verstanden? Sehr schön. Das ist schon mal der erste Unterschied. Denn der Ossi ist nun mal kein verklemmter Katholik. Wie zum Beispiel, oh, ich sag jetzt mal Köln, Bonn, Düsseldorf. Und ob der Ossi jemals wirklich christlich war, das ist eine Frage für sich. Denn die ehemalige DDR, der heutige Osten der Republik, ist die atheistischste Ecke auf der Welt. Wir hängen in dem Bereich selbst China ab. Denn der Osten Deutschlands ist auch die Ecke, die als letztes ins Heilige Römische Reich reinkommt. Also offiziell 12. Jahrhundert durch Albrecht den Bären, dann die Herrschaft festigt sich eigentlich erst mit Friedrich dem I. aus dem Hause Hohenzollern im 15. Jahrhundert und 5 Minuten später entscheiden wir uns hier im Osten von Deutschland, dann die Reformation vom Zaun zu brechen. Und eine andere Frage, die hier bei diesem ganzen Punkt Körperbild und Sexualität nicht fehlen darf, ist die Frage, welche Ecke hier in Deutschland hatte denn einen offen schwulen König oder einen offen sexuellen König? So, da habe ich jetzt hier Karl von Württemberg, Ludwig II. Von Bayern und ganz klar Friedrich den Großen. Sachsen hatte August den Starken, der in keinster Weise schwul war, aber offen heterosexuell war und alles geknattert hat, was bei drei nicht auf dem Baum war. Also auch bei dieser Frage ist Nordrhein-Westfalen da irgendwie raus, beziehungsweise ein Fall für sich. Und warum war das denn nicht so der Skandal zu der damaligen Zeit rund um Ludwig, Karl und Friedrich? Naja, auch hier gilt das Credo, mach gefälligst deine Arbeit und ansonsten geh mir nicht auf den Zeiger. Speziell bei Karl von Württemberg ist der Skandal nicht, dass er da irgendwie mit zwei Stöckchen gespielt hat, sondern dass er die Staatsgeschäfte aufgrund seiner Liebeleien vernachlässigt hat. Das ist der Skandal. Was der da im Bett macht, das hat keinen interessiert.